Wir hören auf den Predigtext für diesen Ewigkeitssonntag aus der Offenbarung, Kapitel 5, die 14 Verse. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Lieber Jesus Christus, so stehen wir auch an diesem Morgen vor dir mit all den Engeln und all den Heiligen deiner Gemeinde und können nur uns einfinden und einstimmen in dieses Lob, in diese Anbetung deines Namens und danken dir von ganzem Herzen, dass wir an diesem Morgen vor dir sein dürfen, vor dem Auferstandenen, dem Lebendigen, dem Wiederkommenden, dem Ewigen, der zur Rechten des Vaters ist. Du bist der Erste und der Letzte. Du bist der Anfang, das Ende, die Mitte und das Ziel. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und auch unter der Erde. Die ganze Schöpfung wartet auf dich und sehnt sich nach deinem Offenbarwerden. Und noch immer gilt es: Das Finsternis das Erdreich bedeckt und dunkel die Völker. Und wir haben einen Eindruck davon, was es in unserer Zeit bedeutet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du alles siehst, alles weißt und über allem wachst. Wir danken dir, dass du gnädig auf dein Volk Israel siehst und auch heute deine Hand über diesem Volk hältst. Wir bitten dich, dass du noch viele rufst, dich viele als ihren Herrn und Erlöser annehmen, bis sie dich einmal alle erkennen und sehen werden. Wir danken dir, dass du für deine Gemeinde sorgst, für alle, die nach deinem Namen genannt sind. Auch und besonders für die, die um deines Namens willen verfolgt werden. Du umgibst sie von allen Seiten, du begegnest ihnen auf deine Weise. Wir bitten dich, behüte sie, bewahre sie, segne sie, gerade in ihrer besonderen Situation. Du siehst uns, die wir dir singen, dich ehren, dich anbeten, dir herzlich danken für alles, was du auch an diesem Morgen tust. Du kennst jeden Einzelnen unter uns, du weißt, was nötig ist. Du siehst auch die mühseligen und Beladenen unter uns, die Kranken, die Schwachen, alle befehlen wir dir an. Und wir dürfen dich bitten für unsere Kinder an ihrem Ort, dass du auch ihnen an diesem Morgen begegnest in deinem Wort. Du kümmerst dich um jeden, der auf dich wartet. Und wir sehen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir hören auf dich, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir warten auf dich, du wirst kommen nach deiner Verheißung. Danke, dass es jetzt schon gilt und du mitten unter uns bist. Wir ehren dich und wir beten dich, unseren Herrn, an. Amen.
Was ist das für ein wunderschönes Thema dieses Sonntags? Totensonntag oder Ewigkeitssonntag? Lassen Sie mich das zur Einleitung sagen. Das ist ein ausgesprochen wichtiges, heiliges Thema. Dass wir als Menschen, die an Jesus Christus glauben, diesen Vorteil unter anderem genießen dürfen, in der Dimension der Ewigkeit zu Hause sein zu können. Das ist uns ja, je länger wir leben, sowieso immer wichtiger. Und in dieser Zeitpassage, die wir gerade uns durchquälen, in ganz besonderer Weise. Was ist das für ein Geschenk? Mann, was haben wir das gut. Stellen Sie mal vor, Sie hätten mit mir nicht den Horizont der Ewigkeit. Was ist das, eine armselige Existenzform? Die paar Jahre und Jahrzehnte hier rumkrabbeln zu sollen. Nein, der Ewigkeitssonntag zeigt uns in einer ganz großen Schönheit diesen Radius des lebendigen Gottes. So war es ja gedacht. Erinnern Sie sich? Und mitten in dem ja auch leicht melancholisch-depressiv angehauchten Buch des Predigers, dann doch dieser Satz drinsteht, Ewigkeit hat er in ihre Herzen hineingelegt. Sie mit mir sind ein Geschöpf des lebendigen Gottes, was nicht für die Zeit gemacht ist. Sie sind mit mir ein Geschöpf, das gemacht ist für immer, für ewig, für die Beziehung mit ihm, für das Zusammensein mit ihm. Damit wird natürlich ein Horizont erweitert, der tut uns über die Maßen gut. Über die Maßen gut. Zum Ewigkeitssonntag gehört dieser weite Radius der Welt unseres Gottes. Und allein das ist natürlich, wenn Sie Offenbarung 5 lesen, schon ein Therapeutikum an sich. Und natürlich dann das zu wissen, dass unsere Weltgeschichte, unsere ganze Weltgeschichte in dem globalen Rahmen der Jahrtausende, in den individuellen Zeitläufen der paar Jahre und Jahrzehnte unserer irdischen Existenz auf den Christus zu gedacht und geplant ist, das ist das zweite Therapeutikum. Wir werden ja nicht durch den Fleischwolf der Geschichte gedreht. Wir sind nicht Hackfleisch im großen Rahmen, sondern wir sind Individuen, die vom lebendigen Gott planvoll hineingesetzt worden sind. Mit der Weisheit und der Macht und der Liebe des lebendigen Gottes. Das dazu eben auch gehört, dass Christen aufgrund der Heiligen Schrift der absoluten Überzeugung sind, dass es keine positive Transformationserfahrungen der Welt im Ganzen geben wird, dass es eine ganz klare Erwartung gibt, dass der Christus zurückkommt, wie wir es gehört haben, in die Dunkelheit hinein. Dunkelheit bedeckt die Völker und Finsternis das Erdreich. Aber darüber geht auf die Herrlichkeit des Herrn und der Strahl. Das ist es. Gehört mit zum Ewigkeitssonntag dazu. Zum Ewigkeitssonntag gehört die konkrete Erwartung des wiederkommenden Jesus Christus in die Bezüge von Raum und Zeit hinein. Nicht indem wir ihm eine schöne paradiesische Welt quasi vorpräpariert hätten oder könnten, sondern indem er mitten in unseren Siff, mitten in unsere Not, mitten in unsere Gottlosigkeit hineinkommt und es gnadenvoll und erbarmungsvoll hell macht. Er seine heiligen Gerichte durchführen wird und zu seinen Zielen kommen wird. Das ist der Ewigkeitssonntag. Dazu gehört diese unglaubliche Realität des Himmels, je wackeliger die Erde wird. Warum ist das für uns so schwer mit dem Ewigkeitssonntag? Warum ist das für uns so schwer? Ist doch komisch. Eigentlich, wenn ich Ihnen das sage, sehe ich ja Ihren Gesichtern an. Man sieht Ihren Gesichtern mehr an, als Sie denken. Sehe ich Ihren Gesichtern an, dass Sie es ja gar nicht schlecht finden. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Natürlich wunderbar, heilig, schön, richtig. Aber was ist denn da so eigenartig? Wir sind, lassen Sie mich mal so sagen, wir sind leider Vordergrundsfetischisten. Und deswegen rutscht der Hintergrund, das Wesentliche, uns so unglaublich schnell weg. Das wissen Sie doch. Sie sagen jetzt mit mir an diesem Sonntagmorgen, ja, Gott sei es gedankt, so ist es, Halleluja. Und dann braucht es nur eine blöde Nachrichtensendung, eine doofe Statistik, und sie beten wieder den Vordergrund an. Ist das doof? Deswegen sind wir ja zusammen im Namen unseres Gottes, um uns immer und immer wieder neu zu orientieren, hinter dem Vordergründigen, das Hintergründige, das Wesentliche zu sehen. Paulus lehrt doch seine Gemeinde im 2. Korintherbrief, dort im 4. Kapitel. Wir sehen nicht auf das Sichtbare. Und wir müssen sagen, doch. Nein, wir sehen nicht auf das Sichtbare, denn es ist das Vergängliche. Wir sehen auf das noch nicht Sichtbare, denn das ist das Bleibende und Ewige. Aber das Glauben darf der geistlichen Augen und des permanenten Trainings, das tatsächlich für sich so halten zu können. Wir sind tatsächlich Vordergrundfetischisten. Wir sind visuell Süchtige. Da hilft überhaupt nichts, und zwar in diesem kleinkarierten innerirdischen System. Wir sind Millimeter, Kubikmillimeter Erlöser. Da sind wir unsere Welterklärer in den kleinen mini-kubischen Formen, die wir da haben. Aber das große Eigentliche, das geht bei uns immer wieder unter. Wir sind in der Hybris unserer Maulwurfshügelerklärung, und das ist der Wahnsinn. Das ist so. Und deswegen brauchen wir das eigentlich. Eigentlich bräuchten wir allein aus geistlichen Gründen so einmal den Monat Ewigkeitssonntag. Damit das klar wird, damit uns das bestimmt, damit uns das lenkt und leitet. Das war Einleitung erster Teil. Einleitung zweiter Teil ist, natürlich, der Text fängt ja gar nicht in 5,1 an. Das haben Sie gesagt, das übertreibt er wieder. Letztes Mal hat er nur 3 Verse drauf gehabt, jetzt macht er ein ganzes Kapitel. Und ich muss Ihnen eigentlich sagen, es ist eigentlich nicht nur das 5. Kapitel, sondern das, was wir hier haben, beginnt eigentlich schon in Kapitel 4. Denn Kapitel 4 sagt uns dieser Johannes, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und ich sah einen Thron, der stand im Himmel und auf dem Thron saß der eine. So fängt's an. Also eigentlich müssen Sie in 4,1 anfangen, denn 4 und 5, diese beiden Kapitel, sind eine große Schau des Johannes, wie er sie uns hier mitteilt. Eigentlich, ja klar, logisch, das haben Sie schon fast erwartet, muss ich Ihnen sagen. Wir sind ja schon in Kapitel 4 und 5, damit fängt's also nicht an. Wir haben diese berühmten Kapitel an die Gemeinde, Kapitel 2 und 3, diese berühmten Sendschreiben an die Unterdrückte, an die in den Schwierigkeiten zu bestehen versuchende Gemeinde Jesu. Wir haben den großen Einstieg in Offenbarung 1 mit der Konzentration auf Jesus. Und dann kommt in Kapitel 6 das Brechen des ersten Siegels und die große endzeitgeschichtlichen Szenarien beginnen. Aber hier haben wir tatsächlich einen Blick in den Himmel. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Und natürlich sagen wir miteinander ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen viel, vielleicht ein bisschen stark. Mensch, Johannes, hattest du's aber gut. Aber wenn ich das erlebt hätte, dann sähe mein kleines, kariertes Leben natürlich auch ganz anders aus. Dann könnte ich auch so Sachen sagen wie du. Wenn ich das erlebt hätte, Kapitel 4, Kapitel 5, wenn das in meiner kleinen Existenz geschehen wäre. Und dann kommt Johannes bei ihm vorbei und sagt, du, das ist auch nicht mir privat passiert. Das war nicht nur für mich sozusagen als eine kleine Insider-Info für den netten Apostel Johannes. Das Ganze ist mir passiert für dich. Das ist mir geschehen für dich. Der lebendige Gott hat mir, dem Johannes, den Himmel aufgetan, damit ich es weiter sagen kann. Für Millionen und Abermillionen von Jesusleuten, die seit 2000 Jahren Offenbarung 4 und 5 lesen. In schönen Zeiten natürlich. Daneben noch Messias-Händler auf der CD sich reinziehen. Oder gleichzeitig irgendwo ganz bescheuert sitzen, vielleicht in der großen Depression ihrer Seele oder tatsächlich in einem Leiden oder tatsächlich, was wir heute Morgen auch gebeten haben, in großer Not, weil sie um Jesu Willen in Bedrängnis sind. Und dann gilt genau das. Den Blick von Johannes damals hat er nicht privat gekriegt. Das, was der Mann in Kapitel 4 und 5 und allen anderen Kapiteln gesehen hat, hat er im Auftrag Gottes gesehen für sie und für mich. Wie geht denn jetzt Ihnen, wie geht denn jetzt mir heute und morgen und übermorgen Ihnen der Himmel auf? Wie geht Ihnen denn der Himmel auf? Ach, Sie ahnen es schon. Und indem Sie es ahnen, bin ich ja schon glücklich, dass Sie es ahnen. Denn das zeigt, dass ja langsam geistliche Wahrheiten ankommen. Der Himmel geht uns nicht auf in dem Sinn, dass wir von einer ekstatischen Erfahrung zur nächsten schreiten. Der Himmel geht uns nicht auf der Zeit einer wahnsinnigen Reich Gottes Aufrichtungsarbeit, dass wir nur so staunen, wo wir den ganzen Christen hin sollen, die da neu zum Glauben kommen. Der Himmel geht uns auf über dem Hören auf die Worte, die er uns gesagt hat. Da geht Ihnen der Himmel auf. Und wenn Sie in den nächsten Wochen nicht im Siff der Erde endgültig untergehen wollen, sondern in der Himmel aufgehen soll, dann brauchen Sie seine Worte. Da geht Ihnen der Himmel auf. Und dann wird tatsächlich auch 2020 eine gute Adventszeit. Nicht, weil es so nett und so kuschelig und so gemütlich ist, sondern weil seine Worte da sind. Ich sah ihn auf dem Thron. Das hat er für Sie und für mich gesehen. Und wir brauchen miteinander diesen himmlischen Blickwinkel. Wir brauchen das, diese Sicht des Himmels. Denn nur mit der Sicht des Himmels sind wir in der Lage, das Irdische noch ein bisschen auszuhalten. Das ist ganz eindeutig. Das war die zweite Einleitung. Und die dritte Einleitung ist natürlich, das zu erkennen, und das tut gut, das zu erkennen, dass die Machtverhältnisse schon geklärt sind. So gut. Der Himmel geht auf, Johannes sieht das alles. Und dann sagt er diesen wunderbaren Satz. Ich sah diesen Thron und auf dem Thron, da saß der eine. Oh, schon erledigt. Verstehen Sie, das ist alles erledigt. Die Machtfrage dieses Universums ist aus der christlichen Perspektive ein für alle Mal geklärt. Die war gar nie in Frage gestellt. Dass die Machtfrage hier auf Erden diskutiert wird, das kriegen wir mit. Dass die durchdekliniert wird, von ganz oben bis ganz unten, mit den unterschiedlichsten Motivketten, das kriegen wir mit. Und von den kleinen und großen Göttern, Halbgöttern, in welcher Form auch immer, gilt, die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Oder mit Johannes 4, unser Herr ist schon da. Da war gar nie eine Frage, da sitzt der eine auf dem Thron. Und das ist von vornherein klar, im Himmel sind die Dinge schon erledigt. Das müssen Sie wissen. Deswegen beten wir auch unser Vater im Himmel. Und indem wir sagen, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Wie geht's? Wie im Himmel, so jetzt auch auf Erden. Merken Sie, da werden die Prioritäten wieder klar. Was ist sekundär, was ist primär, was zählt zuallererst, was zählt nachgeordnet. Ist alles schon klar. Das ist gut, das ist so gut, das zu wissen. Das ist über 30 Jahre her. In der allerersten Gemeinde, in der wir tätig waren, ist uns tatsächlich gelungen. Wir waren damals unglaublich stolz, in diese kleine methodistische Dorfgemeinde einen echt hochkarätigen Referenten für eine Bibelwoche zu gewinnen. All meine Beziehungen spielen lassen. Und dann kam tatsächlich so einer popeligen methodistischen Gemeinde, kam damals dann Dr. Fritz Laubach. Boah, was waren wir stolz. Ich sehe mich heute noch in der Kirchenbank sitzen und meine Bibel in Offenbarung 4 und 5 auf dem Schoß haben. Und jetzt ist alles gut. Hör mal dem Mann in Ruhe zu, Andreas. Du musst mal nicht sagen, lass den mal reden. Und seitdem steht ein kleiner Satz von Fritz Laubach bei mir unter Offenbarung 5 drunter. Ein ganz schlichter Satz, aber der damals bei mir, Sie wissen das ja, komisch, man findet ein Wort, einen Zugang in eine tiefere Schicht und bleibt hängen. Sie können gar nicht mehr was sagen. Warum? Es war ein ganz einfacher, normaler Satz, den der Mann gesagt hat, Offenbarung 5, im Himmel sieht man schon aufs Ziel. Fertig. Mehr war es nicht. Und der Satz, der ist angekommen. Und ich muss sagen, der Mann hat recht. Der Mann hat so recht. Und zwar nicht schon, man sieht aufs Ziel im Sinn schön, oh, ich sehe das Ziel schon, sondern das Ziel ist schon da. Es ist in einer Überzeitlichkeit schon da. Es ist gar nicht mehr in Frage gestellt. Ich werde quasi wie über die Zeitachse rausgebeamt, dass ich etwas sehe, was in meiner kleinen Zeitachse noch gar nicht funktioniert. Das ist schon da. Und wenn man das einatmet, wenn man das realisiert, wenn man das in Worte fassen kann, wenn man das betend vor den lebendigen Gott bringt, dann geschehen am Ewigkeitssonntag heilige, wunderschöne Dinge. In unserem kleinen, schlichten Leben. Ach mein Gott, deine Ewigkeit in meine Zeit, das Ziel ist schon da. Du sitzt auf dem Thron, die Dinge sind geklärt, alles stimmt. So, wenn Sie jetzt mit mir herangehen, nach diesem dreiteiligen Einleitungsversuch, herangehen an diesen wunderschönen Text in Offenbarung 5, dann werden Sie natürlich zuallererst dieses wunderschöne, starke Bild am Eingang entdecken, dass dort eben der auf dem Thron saß, dass in dieser rechten Hand er diese Schriftrolle hatte, diese Schriftrolle beschrieben, innen und außen, das war so richtig viel Text, versiegelt mit 7 Siegeln und dass dieser lebendige Gott mit dieser Schriftrolle jetzt eben dasteht und dieses Buch Gottes steht natürlich für das Festgelegte. Das Buch Gottes steht für den Plan, das steht für seine Planung und das ist etwas ganz, ganz Wesentliches zu begreifen. Natürlich geht es hier erst einmal konzentriert um die Zukunftsplanung ab Offenbarung 6. Aber der Gedanke, der hier in Offenbarung 5 uns präsentiert wird, ist, dass unser Gott grundsätzlich ein planungsvoller Gott ist. Und dass dieses Planen unseres Gottes nicht nur irgendwelche Ferngalaxien betrifft und seine Himmelswelten, damit die auch gut funktionieren, sondern dass das Besondere an diesem Gott ist, dass wir erkennen, dass er diese Erde geplant hat und dass er das geplant hat, was auf dieser Erde stattfindet. Dass es tatsächlich eine Planung unseres Gottes gibt. Und hier haben wir jetzt nur diese göttliche Originalurkunde. Hier haben wir den Masterplan. Hier haben wir das Schriftstück, nach dem das Ganze umgesetzt werden soll. Stück für Stück umgesetzt werden soll. Dieser Geschichtsplan ist 7-fach versiegelt. Er ist sein Testament, der rechtsgültige Inhalt. Das bisher Geheime wird jetzt und soll jetzt offenbart und realisiert und umgesetzt werden. Gott hat eine Planung. Das, was für uns in unserem Haus, unserer Kultur, unserem Denken hier natürlich für viele ganz selbstverständlich ist, das ist zunehmend in Frage gestellt. Nicht nur im noch nicht christlichen Feld, das ja sowieso, sondern auch im christlichen Feld geht man immer wieder dran vorbei, an diesem Grunddenken der Bibel, dass Gott ein geschichtsmächtiger und ein geschichtsplanender Gott ist. Aber ich glaube, dass gerade in unseren Zeiten, gerade in unseren Tagen, dass uns miteinander deutlich wird, das ist ja ein riesengroßes Geschenk, dass das so ist. Denken Sie nicht so lange drüber nach, Sie kriegen sonst einen Koller. Wenn Sie sich nur ganz kurz vorstellen würden, es gäbe keinen Plan. Oder wenn Sie sich noch, das ist fast noch gruseliger, sich vorstellen würden, jemand anders würde den Plan durchziehen. Oder die würden tatsächlich den Plan durchziehen, die meinen, sie hätten den Plan. Das ist das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste. Und das zu begreifen, dass das tatsächlich hier steht, dass mein Gott einer ist, der geplant hat, der sich Gedanken gemacht hat, dass der über den ganzen Weltgeschehen mit einer Weisheit wacht, ist ja schon immer eine absolut heilvolle Aussage gewesen. Aber sie kommt in unsere angeschlagenen Seelen in diesen Tagen und Wochen mit einer besonderen Kraft und Schönheit an. Erinnern Sie sich an dieses wunderbare Wort aus dem Propheten Jeremia, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Ach, das ist ja gut. Das ist gut, mein Gott, dass du Gedanken über mir hast. Was die anderen alle denken, das erlebe ich. Aber dass du Gedanken über mich hast, ich weiß es wohl. Was für Gedanken? Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, hören Sie es, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Scott, schöne Grüße, dein Gott. Und das zu begreifen, das tut uns natürlich unendlich gut. Und ziehen Sie sich mit mir in all dem Tagesgeschäft Ihres kleinen Lebens, ziehen Sie sich mit mir in allem Denken der Universalgeschichte, ziehen Sie mit mir immer wieder zurück zu diesem festen Felsen aus Offenbarung 5 und sehen Sie Ihren Gott mit dieser doppelt beschriebenen Schriftrolle, wie er sagt, das ist meine Planung und diese Planung wird stattfinden. Sie wird auch stattfinden über Ihrem und über meinem kleinen Leben. Ich hatte in den letzten Tagen unter anderem einen WhatsApp-Kontakt mit einem Theologiestudenten, wo es darum geht, wie stark gilt das denn, was da Gott gesagt hat im Psalm 139? Wie stark gilt das denn, wenn dort Gott sagt, ich habe jeden deiner Tage, die noch werden sollte, ist mir bekannt. Wie stark gilt das denn? Ist das nur eine nette Metapher, die man nicht überstrapazieren darf? Ich sag's mal so an dieser Stelle, man kann die gar nicht überstrapazieren. Denn sie hängt mit dieser unendlichen Weisheit, dieser unendlichen Macht und vor allem dieser unendlichen Liebe dieses Gottes zusammen. Sie glauben doch nicht, dass dieser Gott auch nur einen einzigen Tag, auch nur eine einzige Stunde Ihres und meines Lebens außer seiner Planung lassen würde, der dann in Jesus Christus mir gesagt hat, dass jedes Haar auf meinem Kopf gezählt ist. Ich stehe unter seiner Planung. Ich stehe unter seiner Planung. Was ist das für eine Freiheit? Was entkrampfen wir uns da? Wie können wir neu und aufrecht dastehen? Aber dann passiert ja in diesem Text ein Zweites. Und das Zweite ist natürlich etwas sehr Irritierendes. Das Zweite, was hier passiert, ist, dass es nun eine riesengroße, universale Suchaktion gibt. Das wird ja fast gruselig beschrieben. Wenn wir nicht schon das Ende wüssten, könnte man ja diese Passage kaum aushalten. Denn es kommt ja dieser innerweltliche Dialog, wo dieser Engel sagt, ja wunderbar, lebendiger Gott, du hast einen Plan, super. Wer kann denn diesen Plan, wer kann denn diese Architektenrolle jetzt aus deiner Hand nehmen und das, was in dieser Rolle des lebendigen Gottes drin steht, realisieren, es Wirklichkeit werden lassen. Wer kann das denn? Und dann beginnt ein großer Wettbewerb der Kandidaten. Wo finden wir einen, der das jetzt umsetzen könnte? Das ist gesucht. Und dann beschreibt uns die Bibel, dass in drei Dimensionen gesucht wird. Es wird gesucht natürlich in der Himmelsdimension, es wird gesucht auf der irdischen Dimension und es wird noch eine Etage drunter gesucht. Es wird überall gesucht nach dem einen, nach der Gruppe, nach dem System, was diesen wunderbaren Plan des lebendigen Gottes, der auf dem Thron sitzt, tatsächlich umsetzen könnte. Fehlanzeige. Kein Engel, kein Mensch, kein Teufel bringt die Welt zu ihrem Ziel. Kein Engel, kein Mensch, kein Teufel bringt die Welt zu ihrem Ziel. Ich weiß nicht, wie Sie das so sich vorstellen. Es gibt inzwischen ja ein ganzes Genre von Büchern, die versuchen, Universalgeschichte neu zu interpretieren. Wirklich kluge, auch sprachlich gewandte Leute, die mit ihrer Sicht versuchen, immer die Welt zu analysieren. Was ist eigentlich abgelaufen in den großen Menschheitsgeschichten? Gibt's da irgendwie Ströme zu entdecken, wo, und dann kommt man natürlich immer wieder auf die gleichen Bewegungen in unserem Weltsystem, wenn wir auf die geschichtlichen Fakten der paar Jahrtausende zurückgucken, die wir so noch im Blick halbwegs haben. Dann gehen wir miteinander in die Kulturen, die großen Kulturen mit ihren Religionen, ihren Philosophien, ihren Weltanschauungen hinein. Wir gehen in die großen Bemühungen der Durchdringung des Weltgeschehens, auch im technischen, naturwissenschaftlichen Feld gehen wir da miteinander rein. Wir gehen hinein in die Philosophien, in die Mächtigkeiten, die Herrscher, die Systeme. Man, Sie haben doch ein bisschen Geschichte drauf. Wir stehen doch nicht am Anfang, wir sind doch schon ein paar Jahrtausende gelaufen. Wir haben doch schon so viele Kulturen überlebt, die wir uns da im Geschichtsunterricht nochmal einbläuen mit ihren unterschiedlichen Welten, die sie gebaut haben und hinterlassen haben. Und dann mag man dem einen oder anderen ja gar keine schlechten Absichten nachsagen. Da mag ja sogar noch ein guter Wille gewesen sein. So diese Grundnaivität des Menschen, das machen wir schon, das kriegen wir hin, das haben wir alles irgendwie gesteuert. Wir kennen aber auch eine ganze Reihe, die in üblen Absichten versucht haben, die Welt zu beherrschen. Das wissen wir auch, die es nicht geschafft haben. Es wird keine echte Zukunft geben. Es wird keine echte Zukunft geben, wenn nicht der Plan Gottes umgesetzt wird. Es wird keine echte Zukunft geben, wenn nicht der Plan Gottes umgesetzt wird. Ist uns das klar? Da können wir noch ein bisschen weiter drehen in die unterschiedlichen Systeme. Es wird keine echte Zukunft geben für keinen Menschen auf dieser Welt, wenn nicht der Plan Gottes umgesetzt wird. Deswegen weint Johannes. Sein tiefes, erschütterndes, von Erkenntnis bewegtes Weinen. Mein Gott, wenn das der Fall ist, dann geht das alles hier endgültig vor die Hunde. Ja! Raus aus dieser kleinkarierten Naivität, mit welchem Motivgrund auch immer. Wenn vielleicht etwas in dieser verwirrenden Zeit geschieht, dass der ein und andere ein ganz klein wenig nüchterner wird gegenüber den Möglichkeiten des Menschen und des Menschlichen an sich, dann weint er. Und jetzt dieser Satz des Evangeliums, haben Sie ihn gehört? Der Satz des Evangeliums, weine nicht. Und nicht, weine nicht, wird schon nicht so schlimm. Oder weine nicht, morgen wird alles wieder gut, diese blöden Sprüche. Weine nicht, warum weine nicht? Siehe, weil siehe, das ist ja der Aufmerker der Bibel. Ja? Siehe, es hat gesiegt, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel David. Und das ist es, die Mitte dieses ganzen großen himmlischen Szenarios, dass jetzt in diesem großen himmlischen Szenario plötzlich der eine auftaucht. Der eine, der in der Mitte steht. Wir haben es so wunderschön gesungen. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist das Zentrum der Geschichte. Absolut. Er ist der Mittelpunkt, der Fokus, der Angelpunkt. Nehmen Sie die Bildsprache, die Sie wollen. Es hat gesiegt, der eine. Und dieser eine, der steht jetzt hier da. Und der eine, wie er hier vor uns, wie er hier beschrieben wird, der ist ja der, der, ach, der ist angekündigt seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ist er angekündigt gewesen. Aus einer biblischen Universalgeschichte heraus ist das ganze Alte Testament eigentlich eine riesengroße Anleitung, ein Sprungbrett, um endlich im NT im Neuen Testament anzukommen. Und die des Glaubens waren, die stehen da und warteten auf diesen Trost Israels. Und das war der Einzige, der ihnen helfen konnte. Und er wurde beschrieben, sie haben ja beschrieben, er wurde so stark beschrieben mit dem Löwe aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids. Und diese Sprache, die kennen wir natürlich, das ist die Sprache, die aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 49 und Jesaja, Kapitel 11 uns begegnet. Das ist die große biblische Sprache, die den Retter, den Messias, den großen Heilsträger ankündigt mit diesem Löwenbild aus dem Stamm Juda und dem Wurzelbild, das wieder neu sprost aus diesem abgesägten Baum, kommt ein neuer Spross heraus, nämlich aus dieser Davidslinie heraus. Wunderbar. Starke, wunderbare, starke Sprache. Das, was er angekündigt hat, das macht er. Und wir wissen, jetzt sind wir ja, das tut uns ja gut, jetzt sind wir ja sozusagen mit dem Ewigkeitssonntag knapp vom ersten Advent. Ja, wir sind da jetzt schon genau dabei, dass wir sagen, ja tatsächlich, der ist ja wirklich gekommen, der ist wirklich gekommen. Jetzt kommt hier dieser Löwe, hallo, kein Miezekätzchen, der Löwe. Es kommt der Spross aus dieser monarchischen Dynastie, das war die Hochzeit, das war David. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und ich sah ihn, den Löwen, den Daviditen, ich sah ihn. Er war ein Lamm. Ah, oh, das ist das, was jetzt uns, wenn man es nicht weiß, dass das zieht einen den Boden unter den Füßen weg. Mein Gott, ich brauche kein Lamm. Ich brauche in dieser machtgierigen Welt mit all ihrer Sündhaftigkeit, ich brauche einen mächtigen Löwen, aber sowas von einem Löwen. Ich brauche einen Daviditen, einen monarchischen Herrscher, der aufräumt. Ich brauche einen, der entweder Gerechtigkeit spricht, der nicht lügt, der wahr ist, der gut ist. Jetzt kommt ein Schäfchen. Hab ich das noch gelesen? Was waren sie stolz? Die großen Cäsaren. Es gibt Textpassagen, das war mir entfallen und bei meinem Geschichtsunterricht damals nicht genannt worden, dass Julius Caesar bewusst gezählt hat, wie viele Menschen durch seine Kriegszüge gestorben sind. Und je mehr, desto besser. Und er kam tatsächlich auf über 1 Million. 1,1 Millionen hat er errechnen lassen, hat er tatsächlich umgebracht. Was für ein Herrscher, nicht wahr? Er kam, sah, und tötete. Und dann kommt dann so ein Schäfchen. Aber Sie wissen es mit mir, Sie wissen mit mir. Das ist die geheime Mitte Gottes. Der ganzen diabolischen, kaputten Welt. Tatsächlich die Stirn bietet dieses Lamm. Natürlich, es wäre ein geringes Gewicht für den lebendigen Gott, hier aufzuräumen. Was glauben Sie? Da braucht er nun nichts für. Und dass er mit gerechten Gerichten hineinregieren wird, das sagt uns Offenbarung 6 fortfolgend in großer Deutlichkeit. Und von Kapitel 6 bis Kapitel 20 ist das große, heilige, gute Aufräumen Gottes. Ganz klar. Aber den Schlüssel der Weltverwandlung hat nicht der Richter in der Hand. Den Schlüssel der Weltverwandlung hat das Lamm in der Hand. Und da, wo es bei dem einen heißt, er kam, sah und tötete, da heißt bei dem anderen, er kam, sah und diente und gab sein Leben zu einer Erlösung für die vielen. Während der eine dann meinte, er kam, sah und siegte und das ganze Ding ist sowas in Bach runtergegangen. Da heißt von dem anderen, weine nicht. Es hat gesiegt. Wer hat gesiegt? Das Lamm. Das hat gesiegt. Und da merken wir, wir merken es miteinander. Wir merken, dass das passt. Das passt auf einer irdischen Ebene überhaupt nicht hinein. Das passt überhaupt nicht hinein. Mit einem Lamm kriegen sie heute nichts mehr hin. Aber mit dem Lamm, das sein Leben gelassen hat, am Kreuz auf Golgatha, mit dem kriegt der lebendige Gott die eigentliche Verwandlung der Welt hin. Tatsächlich. Liebe siegt, ist der Kernsatz des Neuen Testamentes. Liebe siegt. Das zu durchdenken, gerade in unserer verrückten Zeit, ist gut. Liebe siegt. Und wir kennen den, der uns so liebt. Wir kennen ihn. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollten. Und darin steht jetzt die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt, gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott. In der Mitte. Absolut in der Mitte. Liebe Schwestern und Brüder, auch in der Mitte ihres Lebens, auch in der Mitte dieser Woche, auch in der Mitte dieses Tages steht Jesus, der Sieger, der Löwe aus Juda, der Spross aus der Wurzel Davids, das Lamm, dem der gesamte Lobpreis gebührt. Ich weiß um seine Planung, ich habe Jesus in der Mitte und erlebe jetzt das Wunderschöne, dass dieser Jesus jetzt, was macht er? Der kommt und er nimmt das Buch. Die große Schriftrolle der Planung Gottes, der gesamten Zukunftsgeschichte, liegt jetzt in wessen Hand? In der Hand von, Jesus. Könnte sein, dass der eine und die andere das zwischendurch vergessen hat. Und dann überlegt, wie kann ich mein Schicksal aus der Hand dessen wieder in die Hand dessen reinkriegen? Wessen Hand soll ich denn reifen? Wessen Hand ist denn tragfähig? Auf wessen Hand soll ich mich verlassen? Welche Hand soll ich ergreifen? Welche Hand soll ich anbeten? Dabei hat er, der Vater, die gesamte Geschichte, nicht nur des Universums, sondern deines persönlichen Schicksals in die Hand von Jesus gelegt. Das ist die Hand, die da am Kreuz für mich das Leben gelassen hat. Das ist doch die Hand. Das ist die Hand, die das Brot gebrochen hat und zum Vater aufsah und alle versorgte. Das ist die Hand, die die Leiche des Jünglings zu nahen berührt hat. Und dann ist er von den Toten auferstanden. Das ist die Hand, die diesen Kinderkopf berührt hat und den Segen aus. Das ist die Hand. In der Hand sind wir. Bitte vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Alles liegt in seiner Hand. Unsere ganze Ewigkeit ruht in seinen Händen. Und das bisschen Zeit, was wir gerade noch haben, sowieso. Alles liegt in seiner Hand. Und das zu sehen ist eine Wohltat. Also, dann sagen wir ihm das doch. Und geben als ein ganz egoistisches Therapeutikum für uns täglich neu unser Leben in seine Hände, wo es ja sowieso schon liegt. Aber dass wir ihm das sagen, Herr Jesus, mein Leben ruht in deiner Hand. Ich gebe es dir für heute. Manchmal machen sie es vielleicht ganz ärgerlich und widerwillig, weil sie die Planungen des Ewigen nicht gutheißen. Aber Hauptsache, sie sind da in seiner Hand und sagen ihm das auch mit aller Widerwilligkeit. Manches Mal machen sie es auch vielleicht ganz ängstlich und sagen, ja, das ist ganz komisch, jetzt da in deiner Hand zu sein. Ich hätte das gerne ein bisschen anders gelenkt, gesteuert, würde gerne ein bisschen mitmachen. Manches Mal machen sie es aber auch ganz vertrauensvoll und glücklich oder selbstergeben oder auch gespannt, ich weiß es nicht. Aber Hauptsache eins, sie müssen es in seine Hand geben, immer wieder neu. Denn verstehen Sie, wenn für Ihren Geist und für Ihre Seele Ihr Leben nicht in seiner Hand ist, dann sind Sie zwar trotzdem in seiner Hand, aber Ihr Geist und Ihre Seele, die spielen verrückt. Und suchen alle möglichen Hände aus, in denen Sie sonst noch das Ganze reinlegen könnten, sollten, müssten, dürften. Das ist so wichtig für Sie und für mich, dass wir ganz bewusst das sagen. Herr Jesus, ich erinnere mich im Gebet vor dir. Mein Leben ist in deiner Hand. Und dann gehen Sie mal in den Tag rein und in die Tage und in die Woche und die Gesetzgebung und die Verordnungen, in die Erfahrung mit Menschen und Nichtmenschen, in welchem Zustand auch immer Sie antreffen werden. Immer mit dem Wissen, mein Leben, Herr, ist in deiner Hand. Mal ängstlich, mal zögerlich, mal fröhlich, mal glücklich, mal verzagt, mal unwissend, wie auch immer. Aber Hauptsache, ich sage das für meinen Geist und meine Seele. Mein Leben, Herr, ist in deiner Hand. Merken Sie es? Das hat er damals nicht privat gesehen, das hat er für uns gesehen. Für uns. Damit wir heute und morgen übermorgen in dem Raum der Ewigkeit hineingestellt durch den Glauben unsere Spur ziehen können, jetzt schon, und wissen, tatsächlich, dieser Gott hat uns seine Planung, wir haben Jesus in unserer Mitte und wir stehen unter seiner Verantwortung in seiner Hand. Was kommt denn jetzt noch? Jetzt sagen Sie, hat aber jetzt viel nicht ausgelegt. Stimmt. Aber das, was jetzt kommt, das wissen Sie, was jetzt kommt, ist dieser unendliche Strom des Lobpreises, der sich intervallmäßig ins Universale ausdehnt. Wo angesichts dieser Wahrheit die ganzen Klein- und Götter und Mächtigkeiten und Götzen sowas von zusammenschrumpfen und sich in Luft auflösen. Und der eine angebetet wird und gepriesen wird. Nein. Wir sind immer noch Ecclesia Militans, kämpfende Truppe. Die Ecclesia Triumphans, die ist schon da. Was Sie allerdings im Glauben mit mir tun dürfen, und das sollten wir auch nachher tun, ein wenig uns einlocken in die Ecclesia Triumphans. Und angesichts dessen, dass das Ziel schon feststeht und die Zukunft feststeht, weil die Vergangenheit am Kreuz geklärt ist, wir in der Gegenwart in jetzt schon aus den Siegerpreisen. Also gelobt wird jetzt schon für die der Himmel offen ist. Jesus Christus herrscht als König. Wir beten miteinander. Lebendiger Gott und Vater, herzlichen Dank, dass du deinen Boten, den Johannes damals, die Augen aufgetan hast und er für eine unzählbare Millionenschar diese Worte aufschreiben konnte vom offenen Himmel, von der gesetzten und bestimmten Zukunft. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du an unseren angefochtenen Herzen und unseren vermüllten Geistern in diesen Zeiten dieses wunderschöne heilige Wort uns gibst. Das ist so gut für uns. Danke. Du weißt, wie vergesslich wir sind. Du weißt, wie furchtbar klein unsere Halbwertszeit ist. Du weißt das, Herr. Deswegen stehen wir in diesen Augenblicken fürbittend füreinander vor dir und bitten dich, tu uns das Gute und halt uns diese Worte für unsere Seele und für unseren Geist lebendig. Erinnere uns daran, dass wir in deiner Planung sind, mit dir, Jesus, dem Lamm in der Mitte und unter deiner Verantwortung leben dürfen, in deinen guten Händen. Wir preisen dich und nehmen in unserem kleinen Trupp an diesem Ort, in dieser Zeit Anteil an diesem unwahrscheinlichen Lobpreis vor dir, unserem Gott. Und freuen uns auf den Tag, an dem wir aus dieser kleinen Welt eintreten dürfen in deine große, heilige Welt. Wir beten dich an. Amen.